und willkommen bei Sachzwang FM. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Heute werden wir zwei Beiträge zum Thema Gemeinschaft der Empörten hören. Das erste ist ein Vortrag von Magnus Klaue über Occupy und andere Wutbürger und Medienlieblinge. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Und in der zweiten Stunde hören wir dann einen Beitrag, nicht im Originalton, sondern ein Essay, ebenfalls von Magnus Klaue, mit dem Thema
Performative Mobilmachung über die Verschmelzung von Politik und Kunst im ästhetischen Ereignis.
Ich habe mich relativ spontan entschlossen, das, was ich hier heute vortragen will, entlang eines Buches, was gerade in meine Hände gekommen ist, zu referieren, von dem ich auch ein bisschen was vorlesen wollte. Und das interessant ist, weil es so ein bisschen international mehrheitsfähige Ideologie dieser verschiedenen Massenproteste der letzten Zeit zusammenfasst, für ein deutsches Publikum zumindest. Das heißt Occupy und ist nicht etwa eine ausführliche Dokumentation dessen, was da in New York passiert ist im Rahmen der Occupy Wall Street Bewegung, sondern eine Auswahl von einzelnen Redebeiträgen, zum Teil der einschlägigen Leute wie Slavoj Žižek und Judith Butler, die da alle aufmarschiert sind. Ich finde, man kann einiges von dem, was ich hier vortragen will, ganz gut illustrieren an diesem Buch, gerade weil es schon eine Art ideologische Aufbereitung dessen ist, was vielleicht tatsächlich noch etwas vielfältiger gewesen sein mag. Das ist jedenfalls sofort auf den Markt geworfen worden und wird bezeichnenderweise auf dem Klappentext angekündigt mit dem Satz: Nach Tunis, Kairo, Madrid, Tottenham und Athen hat die globale Welle der Empörung das Auge des Sturms erfasst, die New Yorker Wall Street. Und in dieser gewissermaßen meteorologisch verrutschten Metapher wird schon deutlich, dass hier mit einer gewissen Forciertheit und Willkür versucht wird, diese eigentlich ja sehr historisch, gesellschaftlich, sehr unterschiedlich zu bewertenden Proteste in verschiedensten Regionen der Welt zusammenzulesen unter dem Aspekt, dass hier eine globale Welle der Empörung, eine Bewegung der Empörten, die sozusagen interkulturell vernetzt sei, sich artikuliert und die nur noch zu sich selbst kommen müsse, damit alles anders wird. Gerade weil ich versuchen möchte, sozusagen diese Ideologie, die unter diesem Aspekt propagiert wird, ein bisschen zu rekonstruieren, wird natürlich bei mir selbst auch die Differenz zwischen diesen verschiedenen Protestbewegungen, die hier mit den Städtenamen markiert sind, etwas zu kurz kommen. Aber das folgt eben der Vorgabe selbst, die nicht nur durch dieses Buch, sondern sozusagen auch im Massenbewusstsein selbst ja gemacht wird, indem so getan wird, als wären das verschiedene soziale Protestbewegungen, die alle auf eine Art interkulturelle Empathie dadurch verbunden sind, eben durch den Effekt der Empörung. Man könnte also von so einer Art Materialismus des Affekts sprechen, der da so vage, diffus dieser Annahme zugrunde liegt, also das, was die Gemeinsamkeit dieser Bewegung vermeintlich ausmacht, gar nicht mehr versucht wird zu begründen durch gemeinsame Interessengruppen, die da Träger dieser Proteste seien, durch gemeinsame gesellschaftliche Bedingungen, auf die reagiert wird, sondern durch die Gemeinsamkeit des Affekts der Empörung. Und was es noch begünstigt, diese Gemeinsamkeit zu behaupten, scheint mir die Rolle der neuen, der sogenannten globalen Medien zu sein und diese ganze Ideologie der Vernetzung, die da eine Rolle spielt. Das wird dann zwar teilweise auch dann bestritten und gesagt, wozu er nicht viel gehört, nein, das sei keine Facebook-Revolution oder so, aber die Tatsache, dass diese neuen Medien auf verschiedene Art bei diesen Protesten eine wichtige Rolle spielen, scheint mir deshalb wichtig zu sein, weil die Medien selbst funktionieren sozusagen als synthetische, technisch vermittelte Form der Pseudo-Kollektivierung der Atomisierten, also von verschiedenen Splittergruppen atomisierten Einzelnen, die erstmal gar nichts miteinander zu tun haben und die sozusagen durch dieses technische Vermittlungsmedium vorgegaukelt bekommen und sich selber zu bestätigen scheinen, dass sie mit der ganzen Welt irgendwie zusammenhängen. In bestimmten geschichtlichen Konstellationen lassen sich selbst scheinbar zu Tode gerittenen philosophischen Sentenzen überraschende Dimensionen abgewinnen. Adornos Maxime etwa, wer denke, sei nicht wütend, deren Wahrheitsgehalt durch permanentes Zitieren sehr gelitten hat, erhält angesichts einer neuen Spezies politisch selbstbewusster Zombies, die sich Wutbürger nennen, ungeahnte Evidenz. Weist das Kunstwort Wutbürger in seinem schreienden Selbstwiderspruch doch bereits darauf hin, dass vom Bürgertum, auf das seine Adepten sich berufen, nur noch das borniert und verblendet gewordene Moment purer Selbstbehauptung, das unbedingte Recht haben wollen, der erinnerungs- und hoffnungslose Stolz auf den Wert der eigenen Leistung und der in Panik umgeschlagene Wille übrig geblieben sind, aus dem eigenen Leben um jeden Preis etwas zu machen. Nicht etwa, weil man irgendwann mehr sein möchte, als man schon ist, oder auch nur mehr haben möchte, als man schon hat, sondern ganz einfach, weil man etwas aus sich machen muss und sich den stumm und anonym auf einem lastenden Zwang als vornehmste Aufgabe der Selbstverwirklichung zugeeignet hat. Also die jeden und auch die noch Berufstätigen, gerade im sogenannten Bereich der freien Medien, der Kunstberufe und so, unmittelbar evidente Gewissheit, dass sie im Grunde alle überflüssig sind, dass man auf jeden Einzelnen verzichten kann, schlägt nicht etwa um in den Entschluss, aus der Erkenntnis dieser Überflüssigkeit etwas zu machen, denn darauf komme ich am Schluss nochmal, die Diagnose der Überflüssigkeit wäre ja vielleicht sozusagen von der Not, die mit ihr verbunden ist, abgelöst, gar nicht so was Schlimmes, sondern man fordert ein, dass man nicht überflüssig sein will, man versucht zu demonstrieren und für alle anderen vermeintlich irgendwie das ähnliche Schicksal Teilenden einzufordern, dass irgendetwas aus ihnen gemacht werden muss, dass keiner verloren gehen darf, dass kein Mensch, wie das dann so heißt und inzwischen von der Politik parteienübergreifend auch etwa wenn es um Arbeitsmarktpolitik geht, immer wieder beschworen wird, kein Mensch überflüssig ist. Darin ist also dieser alte, selbst schon etwas unheimliche Satz, dass man jeden Tag so leben soll, als wäre es der letzte, der etwas von Intensivstation schon hat, aber immerhin noch so einen gewissen Spontaneismus bewahrt mittlerweile geworden, dass das ganze Leben sozusagen als dieser letzte Tag erscheint und dass man unbedingt irgendetwas machen muss, koste es, was es wolle, obwohl man gar nicht weiß, was man will und wozu das überhaupt alles gut sein soll. Da sie jedoch statt über revolutionäre Fantasie nur über emanzipatorische Kreativität verfügen und den genuinen bürgerlichen Impuls in der Freiheit des Einzelnen, die Freiheit der Menschheit aufscheinen zu lassen, längst aufgegeben haben, vermögen ihre eigenen Aktionen das bessere Leben, auf das sie vermeintlich zielen, nicht einmal spurenweise vorwegzunehmen. Wie sonst ließe sich die piefige Selbstzufriedenheit erklären, mit der sie darauf hinweisen, dass sie die von ihnen besetzten Plätze und Räume selber sauber halten, dass sie nur deshalb etwas gegen die Polizei haben, weil jeder einzelne von ihnen sein eigener Schutzmann und seine eigene Schutzfrau ist und dass es ihnen gelingt, noch drögere Kaffeekränzchen zu organisieren als die eigenen Großeltern. Heute ist es soweit, das ist ein Zitat aus einer Ankündigung, die man mir zugespielt hat. Das Eulenfreunde-Festival 2012 besetzt Jena mit kulturellen Veranstaltungen und lädt alle in die Homebase auf dem Unicampus ein, verlautbarten die Eulenfreunde, eine regionale künstlerisch-emanzipatorische Malen-nach-Zahlen-Gruppe Mitte dieses Monats. Die richtige Erkenntnis, dass Kultur, welcher Art auch immer, in Jena nur als Besatzungsmacht vorstellbar ist, scheint ihnen jedoch eher versehentlich unterlaufen zu sein. Denn ihre eigene Kultur geht so, Zitat, die Homebase ist unser kleines Wohnzimmer, in dem wir Kaffee trinken, Kuchen essen, Playstation spielen, Musik hören, auf Sofas chillen oder einfach nur Eulenfreunde treffen. Außerdem präsentieren wir das Ergebnis der Umfrage zu den schönsten CD-Covers. Die 20 besten Bilder sind ausgestellt und wollen betrachtet sein. Die Dinge werden gemacht, weil sie gemacht werden wollen und nicht etwa, weil irgendjemand sie machen will. So kommt kreative politische Praxis als Beschäftigungstherapie für früh vergreiste Demenzkranke zu sich selbst. Wie es hier klingt, so sah es in Berlin, Frankfurt oder Wien schon vor Jahren im Rahmen der Bildungsproteste aus, als Studierende und Lehrende gemeinsam auf den die Gängen versperrende Sofas chillten, auf musikinstitutsinternen Gitarren Bob Dylan spielten, sich bei heißen Samba-Rhythmen durch den durch keine Lehrveranstaltung mehr aufgemischten Alltag hindurch nöhlten, die vom Präsidenten ihnen als Freiraum zur Verfügung gestellten Hörsäle über Monate hinweg durch offensiv veganes Kochen unbetretbar machten und ihrer Sehnsucht nach Umwälzung von Verhältnissen, welche die Menschen zu erbärmlichen Kreaturen erniedrigen, durch blaue, rote und gelbe Wunschkärtchen Ausdruck verliehen, die sie an Schultafeln und Pinnwände hefteten. Insignien der Bildungsprotestler waren Momo, Ernie, Bert und Samson. Zum Symbol der Stuttgarter Park- und Platzbesetzer avancierte der Juchtenkäfer. Sekundiert wurden ihre Aktionen von Pensionärsprominenten wie Heiner Geißler und ihren diversen Klonen. Die Frage drängt sich auf, was solche Leute überhaupt mit dem Wort Wut zu tun haben sollen. Denn das ist ja das, was all diese Aktionen interessanterweise verbindet, dass die auf eine fast schon selbst gewaltförmige, penetrante Art gewaltlos sind und so eine merkwürdige Art von Pensionärsbravheit an den Tag legen, mit der sie zu demonstrieren scheinen, dass sie den Staat, den sie auf irgendeine Weise auffordern, es besser zu machen oder ihnen irgendwie mehr Raum zu geben, aber jedenfalls nicht fundamental in Frage stellen wollen, an Ordnungsgewalt auch noch intern irgendwie übertreffen. Die Antwort darauf, was das mit Wut zu tun hat, steckt in der Formel von den Wutbürgern selbst. vermöchte Wut, sofern sie sich in ihrer Ohnmacht reflektiert, als spontaner Impuls angesichts unhaltbarer Zustände möglicherweise einmal in richtige Praxis umzuschlagen, so ist die Wut der Wutbürger in ihrem Innersten gepaart mit einem verbohrten Stolz darauf, von vornherein schon auf der richtigen Seite zu stehen. Die Maxime, wonach Denken im Angesicht des totalisierten Unheils immer zuvor das eigene Unrecht denken müsse, um bei Besinnung zu bleiben, ist ihnen, die sich selbst auf die Seite des vermeintlich vom Staat oder den Banken verletzten Rechts zu wissen glauben und allein das schon qua Quantität offenbar immer schon besiegte 1% ins Unrecht setzen, völlig fremd. Ihre Wut entspringt nicht dem trotz allem rudimentär vorhandenen Bewusstsein, dass die Rede von der Würde des Menschen über die ideologische Phrase hinaus ein reales meinen könnte, für dessen Verwirklichung zu kämpfen wäre, sondern die wähnen sich selbst stolz im Besitz der Würde, die sie verteidigen wie den ihnen gebührenden, von sinisteren Mächten enteigneten Freiraum. Und welche Rolle dieser Freiraum spielt, kann man sich klar machen, wenn man eine Sache in den Blick nimmt, die nun tatsächlich als Unterschied zwischen den Platzbesetzungen etwa in Ägypten und den Platzbesetzungen in Spanien oder den USA oder Frankfurt ins Auge sticht, nämlich dass in Kairo oder Tunis Besetzungen von öffentlichen Plätzen tatsächlich zumindest hätten dazu führen können, dass dort überhaupt eine Art von freier Öffentlichkeit sich entwickelt, die es vorher eben gar nicht oder nur rudimentär gab. Dass das nicht passiert, ist es umso schlimmer und sagt umso mehr aus über die Richtung, in die diese Rebellion dazu gehen scheint. Es wäre aber möglich gewesen, weil es eben eine Öffentlichkeit im Sinne der Öffentlichkeit auf öffentlichen Plätzen in New York oder Berlin da überhaupt noch nicht gibt. Dass aber in gleicher Weise und mit Berufung darauf, also hier öffentliche Plätze sozusagen besetzt werden, um sie sich im Namen einer Öffentlichkeit anzueignen, für die diese Plätze eigentlich sowieso schon da sind, zeugt eben davon, was für ein borniertes und im Endeffekt wiederum kleinbürgerliches Verständnis hinter diesem Begriff des Freiraums, wie er hier dann immer beschworen wird, eigentlich steckt. Man eignet sich sozusagen einen öffentlichen Raum nach diesem Landnahmeprinzip an, um da dann abgeschottet von der Öffentlichkeit, vor deren Abstraktion und Anonymität man offenbar irgendwie Angst hat, sozusagen einen eigenen Raum, eine Art Spielzimmer zu haben, in dem man im Kleinen und scheinbar konkreter noch einmal das aufführt, was eigentlich sowieso passiert, was einem aber sozusagen im Alltag aufgrund der Abstraktion, in der es einem begegnet, Angst macht. Es geht also überhaupt nicht darum, den staatlichen Souverän zu kritisieren. Es geht auch nicht darum, tatsächlich in einem schlimmen Sinn privatisierte Räume sich wieder anzueignen, sondern es geht darum, das Abstrakte sozusagen zu rekonkretisieren, den Souverän zu reprivatisieren und im Kleinen sozusagen auf der Ebene einer Art Miniatur rekonstituierten Großfamilie irgendwie zu reproduzieren, was im Großen passiert und damit zu zeigen, dass man das selber besser kann. Es geht also tatsächlich sozusagen um eine Art vorauseilenden Gehorsam gegenüber einer Autorität, von der man sich bedroht fühlt und die man sich gar nicht mehr zutraut abzuschaffen, sondern deren Abstraktion man angreift und die man sozusagen konkret im gefühligen Nahbereich irgendwie reinszenieren will. Und das betrifft die drei Punkte, die ich jetzt als Charakteristika dieser Bewegung versuchen möchte herauszuarbeiten. Das erste habe ich unter die Überschrift gestellt, ich will gebraucht werden. Wenn man sich anschaut, wer als, nicht Autoren, sondern die Autoren der einzelnen Beiträge, werden in dem Band Mitwirkende genannt. Wenn man sich anschaut, wer da abgesehen von den ganz großen Namen geführt ist, ist auffällig, dass das alles Leute sind, die in Berufen tätig sind, die tatsächlich in jedem Sinn als überflüssig und nutzlos gelten können, nämlich alle irgendwas mit Medien und Kunst machen. Zum Beispiel Clara Blumenkranz, geschäftsführende Redakteurin von N+1, das ist eine in diesem Zusammenhang offenbar sehr engagierte linksliberale Zeitschrift dort. Mark Greif, Gründungsherausgeber von N+1, lehrt am Eugene Lank College in der New School for Liberal Arts in New York. Sarah Resnick, Redakteurin des Online-Magazins Triple Canopy und Research Scholar an der New York University. Eli Schmidt, Schriftsteller und lebt in New York. Astra Taylor, Filmemacherin und so weiter und so fort. Also sozusagen diese üblichen Freiberufler aller Art, die schon aufgrund ihrer berufsbedingten Affinität zu den neuen Medien irgendwie sich als Promoter dieser Bewegung verstehen. Und wenn man sich die einzelnen Dokumente anschaut, die hier versammelt sind, dann sieht man, dass tatsächlich das, was da auf diesem Platz geübt wird und was als besonders relevant an politischer Praxis dann eben in solchen Publikationen der Öffentlichkeit präsentiert wird, tatsächlich eigentlich nichts anderes ist als das, was die alle sowieso immer schon machen. Nämlich Networking, nicht? Das ist ja bezeichnend schon seit Jahren, dass immer noch sich die völlig schwachsinnige Annahme hält, dass irgendwie sich zu vernetzen ein besonderes Charakteristikum linker politischer Praxis sei, obwohl das eigentlich sozusagen alle möglichen Berufsfelder so der neuen Ökonomien und so kennzeichnet, dass sich die Leute immer alle vernetzen. Und das wird hier sozusagen gegen das System, für das System eingeübt. Ich lese mal einen Abschnitt vor aus einem Bericht von Eli Schmidt. Es ist auch charakteristisch für diese Emphase des Affekts und des Gefühls, die ich am Anfang angesprochen habe, dass all das in der Ich-Form geschriebene autobiografische Erlebnisberichte sind, die hier versammelt sind. Da wird unter anderem ein Forderungskatalog, der spontan auf diesem Platz zusammengestellt und abgesegnet wurde, zitiert, und zu diesen Forderungen gehören unter anderem die Bullenskulptur auf der Wall Street abreißen. Das hatte uns ein Typ vorgeschlagen, der in einem Banker-Outfit von Gruppe zu Gruppe lief, wobei er statt einer Krawatte eine Schlinge um den Hals trug. Schuldenerlass in irgendeiner Form, entweder für alle oder nur für Studenten. Steuern auf kleinere Finanztransaktionen, zum Beispiel nach dem Modell der Tobin-Steuer. Vollbeschäftigung, kostenlose Kita- und Altersheimplätze für alle, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall für alle amerikanischen Arbeitnehmer und mehr politische Transparenz im Allgemeinen. Der Kommentar geht dann wie fort weiter. Wir diskutierten alles ernsthaft, aber irgendwie auch vergnügt. Jemand schlug vor, man könne Kitas und Altersheime in Postämtern einrichten, sobald der United States Postal Service endgültig abgewickelt sei. Ein anderer meinte, Vollbeschäftigung sei keine gute Forderung, die Amerikaner arbeiteten ohnehin schon viel zu viel. Mitten in der Debatte wurde dann plötzlich die Frage laut, warum es eigentlich so schwierig sei, Forderungen zu stellen und ob das überhaupt Sinn ergebe, wenn man keinen Hebel habe, um sie durchzusetzen. Schließlich fragte jemand, ob wir nicht einfach fordern sollten, dass unsere Forderungen in Harper's abgedruckt werden. Wie wir erfahren hatten, mussten alle Gruppen die Ergebnisse ihrer Unterredung am späten Abend präsentieren, weshalb wir uns darauf verständigten, die Aufhebung der Citizen United-Entscheidung, das ist vielleicht nicht jedem bekannt, eine Gerichtsentscheidung über einen Film über Hillary Clinton, der verboten werden sollte. Diese Entscheidung sei unsere wichtigste Forderung. Damit würde automatisch ein demokratischeres Klima entstehen, das es erleichtern würde, auch die übrigen Forderungen durchzusetzen. Wir ließen ein Notizbuch herumgehen und schrieben unsere E-Mail-Adressen hinein. Wir würden wegen der Citizens United-Sache in Kontakt bleiben. Da wir alle andere Pläne hatten, hinterlegten wir unsere Forderung bei einem Bekannten eines Bekannten, der sich der General Assembly, so nennen die sich da, auf dem Platz vorlegen würde. Eine Freundin musste dringend nach Williamsburg. Sie sollte bei einer Filmpremiere an der Bar arbeiten. Sie machte gerade ein unbezahltes Praktikum bei einer Produktionsfirma. Ich lief Richtung East Village, um mich mit einem Freund zu treffen. Die anderen waren zum Abendessen verabredet. Irgendwie hatten wir die Sache nicht so richtig zu Ende gebracht. An einer anderen Stelle heißt es, das ist ein Bericht von Sarah Resnick, ich kam zu spät zu General Assembly. Über das menschliche Mikrofon, das ist ein Ausdruck dafür, dass, weil die keine Mikrofone benutzen durften, das, was der Redner sagt, von den Umstehenden nachgesprochen wird und die anderen sprechen es dann wieder nach und so, präsentierte ein Mann gerade einen Vorschlag für eine neue Arbeitsgruppe, die Lebenslaufgruppe. Einige von uns sind arbeitslos, erklärt er. Lasst uns also eine Gruppe gründen, in der wir denen unter uns helfen, die einen Arbeitsplatz suchen, in dem wir gemeinsam Lebensläufe ausarbeiten und verteilen. Ich meine, das mit diesen Lebensläufen ist ja nicht prinzipiell jetzt falsch oder so. Nicht, das kann man sozusagen aber auch im Arbeitsamt selber anbieten als Serviceleistung. Dann wird man vielleicht da auch noch so auf 400-Euro-Basis eingestellt oder Dollar-Basis. Aber das sind nur einige Beispiele, die zeigen, dass diese Aktivitäten sozusagen nichts anderes als Einübungen für einen möglicherweise später einem zur Verfügung stehenden Job sind, mit dem man sich dann über Wasser hält oder über Networking irgendwie wieder für sich und andere neue Möglichkeiten schafft, um sich weiter über Wasser zu halten. Und dass die Frage, welchen Stellenwert solche Tätigkeiten überhaupt in dem gesamten Zusammenhang haben, was das überhaupt für einen Sinn macht und so überhaupt nicht mehr vorkommt. Es ist also ein schierer Pragmatismus, der aufgebläht wird, auch so eine Anspielung auf die amerikanische Revolution, Konstitutionsversammlung sozusagen, in der sich das amerikanische Volk als das Volk der 99% konstituiert. Wichtigstes Kommunikationsmittel sind eben E-Mails, Facebook, Twitter, also das, was man sonst auch sowieso benutzt. Und das liest sich dann zum Teil in einem Mitschnitt, der in diesem Buch von Twitter-Nachrichten gegeben wird. So, 13.50 Uhr, hey, Riesenchaos bei den Zügen. Ich weiß nicht, ob ich rechtzeitig zur Demo bis zur Wall Street durchkomme, aber lass uns doch heute Nachmittag dort treffen. Außerdem soll es wohl am Mittwoch eine große Gewerkschaftsdemo der Transport Workers Union geben. 15.18 Uhr. Demo auf der Brooklyner Seite der Brücke beendet. 16.20 Uhr. Haben jetzt alle Fahrbahnen der Brooklyn Bridge blockiert. 16.23 Uhr. Wahnsinn, bin in der Linie 7, habe ohne Regenschirm bei der Buchmesse festgesteckt. 16.39 Uhr. Die Cops haben uns mitten auf der Brücke eingepfercht. Lassen uns vielleicht einzeln nacheinander durch, aber ist noch unklar. 17.09 Uhr. Werde vielleicht gleich verhaftet. Die Cops holen die Leute langsam von der Brücke. 17.19 Uhr. Echt? Was für eine Verschwendung von Steuergeldern. Halte mich auf dem Laufenden. 18.39 Uhr. Bist du durchgekommen? 21.17 Uhr. Okay, ich nehme mal an, du wurdest verhaftet. Wenn ja, ruf 212-679-6018 an, wenn du rauskommst. National Lawyer Guild, die bieten rechtliche Unterstützung. 2.43 Uhr, bin draußen. Also das kann man tatsächlich fast als eine Art Protestspielen von Leuten begreifen, die sich sozusagen einfach aufgrund der Tatsache, dass sie sich in einer gesellschaftlichen Dynamik auf einmal wiederfinden, die sie bisher noch nicht erlebt haben, sozusagen als Vorhut, als Avantgarde von einer gesamtgesellschaftlichen Veränderung fühlen, wobei sie überhaupt gar nicht mehr wahrnehmen, was in Wahrheit das Charakteristischste an dieser ganzen Bewegung ist, oder zumindest eine der wesentlichen Punkte, die man festhalten muss, dass nämlich die Unterschiedlichkeit der sozialen Milieus, der Personen, die da mit dabei sind, also sozusagen die internen sozialen Antagonismen in dieser Gruppe und in dieser Bewegung überhaupt gar nicht mehr reflektiert werden, sondern zugekleistert werden durch unterschiedliche Formen der Harmonisierung, Versuche, den Menschen das Bewusstsein um sowas wie vielleicht nicht mal mehr Klassenunterschiede, aber Unterschiede zwischen gesellschaftlichen Erfahrungen von Menschen aus unterschiedlichen Schichten von vornherein auszutreiben. Das kann man gut sehen, wenn man diese eine kleine Liste von Forderungen, die publiziert worden ist, wie in einer Art Ticker zusammengefasst, sich anschaut und die illustrieren soll, wer zu diesen 99% alles gehört. Da wird nämlich deutlich, dass sich schlechterdings überhaupt nicht mehr in irgendeiner Weise diese Bewegung als Ausdruck von Interessenvertretung, von Kampf für spezifische gesellschaftliche Interessen, sondern eigentlich als Kampf für eine bestimmte Ethik, für eine gewisse kollektive Verantwortungsethik begreifen lässt. Ich lese mal aus dieser Listung die so hintereinander aufgeführten Statements kurz auch vor. Ich bin 62 Jahre alt und habe mein ganzes Leben, seit ich 14 bin, hart und ehrlich gearbeitet, denn nur so verwirklicht man den amerikanischen Traum. Ich habe als Bauunternehmer und Gestalter gearbeitet. 1980 hat mich die Savings- and Loan-Krise den Job gekostet und meine geschäftliche Existenz vernichtet. Die Regierung entschloss sich seinerzeit, die Banken zu retten. Ich habe mein Geschäft verloren, mein Zuhause, meine Frau und meinen Glauben an jenen amerikanischen Traum. Ich bin 25, ich habe einen Universitätsabschluss, keine laufenden Kredite, keine Schulden. Mir gehört eine florierende Zeitschrift und ich kann mir alles leisten, wonach mir der Sinn steht. Ich komme aus einem wohlhabenden Elternhaus und war mein ganzes Leben lang versichert. Ich fühle mich schuldig. Es bricht mir das Herz, wenn ich sehe, dass so viele Menschen ums Überleben kämpfen müssen. Ich sehne mich nach Veränderung, nach Gleichheit. Ich bin die 99%. Das kommt am Ende von jedem dieser Statements. Ich bin Studentin und habe schon jetzt rund 15.000 US-Dollar Schulden, obwohl ich mein Studium noch nicht einmal abgeschlossen habe. In den letzten 2 Jahren war es mir nicht möglich, irgendeine Arbeit zu bekommen. Ich habe Essensmarken, sonst würde ich die Tage nicht überstehen. Mein kleiner Neffe ist jetzt 1 Jahr alt und ich frage mich, in welcher Welt wir leben müssen, wenn er so alt ist wie ich. Wir sind die 99%. Ich bin in der 4. Klasse. Wenn ich mit der Highschool fertig bin, wird 1 Jahr Studium an einer öffentlichen Universität 133 kosten. Wo ist mein amerikanischer Traum? Meine Eltern sind die 99%. Die Besten und Klügsten meiner Generation packen deine Lebensmittel ein oder servieren dir Kaffee oder wischen deinen Tisch sauber. Ich bin die 99%. Mein Vater ist vor 4 Monaten gestorben und hat mich bereits im Alter von 18 Jahren zu einem Teil des 1% gemacht. Er war immer der Meinung, dass Reichtum ein Privileg ist und die Verpflichtung mit sich bringt, denen zu helfen, die es brauchen. Ich sehe das genauso. Ich bin das 1%, besteuert mich. Ich brauche keine Handouts, ich brauche keinen Kommunismus, ich brauche keine Garantien, ich brauche eine Stimme. Ich bin die 99%. Meine Zukunft ist im Arsch. Ich bin die 99%. Ich verhungere. Ich bin die 99%. Da sieht man schon, dass all diese verschiedenen Statements hier den Tonfall haben, und das ist charakteristisch für all das, was hier zusammengetragen ist, von einer unmittelbaren Empörung, einem unmittelbaren gekränkt und beleidigt sein angesichts der sozusagen abstrakten, schlechten Totalität der Verhältnisse, die in ihrer Abstraktion gar nicht mehr wahrgenommen werden, sondern nur noch als persönliche Kränkung, wobei es schon vollkommen egal ist, ob man von der Situation profitiert oder nicht oder in welcher gesellschaftlichen Situation man sich selbst befindet. Wichtig ist, dass man sozusagen die Ungerechtigkeit an sich, die existiert, als persönliche Beleidigung wahrnimmt. Und jeder dieser Statements liest sich sozusagen als empörtes Bewerbungsschreiben auf irgendeine Art Beschäftigung, die es skandalöserweise noch nicht gibt, die man aber für sich allein und für alle anderen fordert. Diese merkwürdige Form, dass die Empörung immer gleich diesen Duktus eines Sich-Bewerbens um irgendetwas hat, scheint mir eben schon darauf hinzuweisen, dass es hier darum geht, eine gesamtgesellschaftliche Ethik durchzusetzen und alle aufzufordern, sich sozusagen auf die richtige Seite zu schlagen, indem sie diese Ethik unterschreiben, egal wie sie selbst gestellt sind und egal, ob das ihren Interessen widerspricht oder nicht oder egal, ob vielleicht auch ihre eigene Meinung gar nicht hundertprozentig deckungsgleich ist mit ihren Interessen. Dieser ethische Zwangscharakter dieser Bewegung macht sich auch in den wenigen, aber bezeichnenden Statements in diesem Band zum Verhältnis zur Polizei bemerkbar, die immer so als vage, diffuse Bedrohung auftaucht, schon mit der Suggestion, dass man sich eigentlich irgendwie wünscht, dass man mit Polizei in Konflikt kommt, weil das sozusagen die eigene Sache aufwertet. Auf der anderen Seite erscheint die Polizei, aber in den Fällen, wo sie ausführlicher erwähnt wird, eher so als eine Art am Rande stehender, nur auf der gesellschaftlichen Ebene als Gegner, aber gleichzeitig heimlicher Sympathisant. In einer Stellungnahme von Astra Taylor heißt es: Ich bin unglaublich stolz auf all die Leute auf der ganzen Welt, all die Bilder, die aus anderen Städten und Ländern über den Äther kommen. Heute Abend gehörte der Times Square wieder uns, war voller Menschen und Leidenschaft und einer ganzen Menge schwer verwirrter Touristen. Die Polizisten hatten sich aber vorgenommen, uns den Aufenthalt so unangenehm wie möglich zu machen. Eine unmögliche Aufgabe, da die Menge in Hochstimmung war. Aber die Ordnungshüter gaben ihr Bestes. Hier wird also auch die Polizei schon mit so einer leicht masochistischen Sympathie irgendwie so angesprochen, ne? Und drängten unsere Abordnung von gut 100 Leuten in die 46. Straße zurück, als wir die 42. Straße entlang gehen wollten. Ich löste mich von der Gruppe, die Seitenstraße, manche Abschnitte des Broadway waren leer und passierbar. Trotzdem kesselte die Polizei hunderte von uns dicht an einer Ecke ein, was manche Demonstranten verständlicherweise wütend machte. Die Blockaden und die Einsatzkräfte sollten offensichtlich nicht nur den Straßenverkehr durchlassen, sondern auch die Demonstranten auseinandertreiben und desorientieren. Mir fiel eine sehr kleine ältere Dame voller 99% Buttons auf, die von der Menge fast erdrückt wurde. Als ich sie nach draußen geleitet hatte, ließ mich die Polizei nicht zurück zu meiner Gruppe. Später am Abend strotzte der Washington Square vor Energie. Weit über 1000 Leute hatten sich versammelt. Im Laufe des Abends bekamen ich und meine Freunde zweimal Sprüche wie »Geht arbeiten« zu hören. Dabei demonstrierten wir doch unter anderem dagegen, dass es nicht genug Arbeitsplätze gibt und schon gar nicht genug sinnvolle, angemessen bezahlte. An einer anderen Stelle, wo die Polizei auftritt, die Menge zurücktritt, wird dann davon gesprochen, dass einige einen Polizisten anhand seines Namensschilds als Schmidt identifizieren und die Menge dann im Stil von Sportfans Schmitti, Schmitti ruft, während Schmitti selbst tapfer versuchte, wie es heißt, ein Grinsen zu unterdrücken. Also hier werden diese Konfrontationen mit der Polizei auf eine eigenartige Art so beschrieben, dass immer die Suggestion mitschwingt, dass die im Grunde genommen wissen, dass man auf der richtigen Seite ist, dass es sozusagen auf der Ebene der Empathie, der moralischen Anteilnahme und so gar keinen wirklichen Antagonismus gibt, sondern nur sozusagen auf der Ebene der gesellschaftlichen Rolle, wo die Polizei sozusagen natürlich als Agenten der Exekutive agieren muss. Und das ist alles, denke ich, schon ein Verweis auf diesen zutiefst moralistischen Zwangscharakter dieser Bewegung, der es nur darum geht, eine bestimmte Arbeitsethik auch durchzusetzen, die eben immer wieder in diesen Texten verbunden wird mit diesem Begriff der sinnvollen Arbeit. An einer anderen Stelle, die sehr interessant und charakteristisch ist, weil sie etwas anspricht, explizit macht, was ich mir nur so überlegt hatte vorher, von Astrid Taylor heißt es, da fällt mir einer meiner bisherigen Lieblingsslogans ein, das ist unmittelbar nach der Stelle mit dem sinnvollen Arbeiten. I lost my job, but I found an occupation. Occupation steht sowohl für Arbeit als auch für Besetzung. Man hört natürlich oft den Vorwurf, die Demonstranten seien faul. Das stimmt aber ganz und gar nicht. Natürlich wird man hier nicht bezahlt und kann sich das Ganze auch nicht in den Lebenslauf schreiben. Der kommt auch immer vor, der Lebenslauf. Aber Occupy Wall Street gehört sicher zu der wichtigsten Arbeit, die heutzutage überhaupt geleistet wird. Vielleicht sollte eine der Forderungen ein Gesetz sein, dass jeder Job sinnvoll sein muss. Und genau das, dieser Doppelsinn von Occupation scheint mir irgendwie den Kern der ganzen Sache zu treffen, dass es nicht tatsächlich um eine Besetzung im Sinne einer Wiederaneignung eines privatisierten, der Öffentlichkeit entzogenen Raumes geht, sondern dass es darum geht, eine sinnvolle Beschäftigung für alle einzufordern und eben insbesondere für die, die sich in dieser Umgebung tummeln und denen unterstellt wird, also Banker, Manager, Börsianer, dass sie im Grunde gar nichts arbeiten. Also die Occupation, die Besetzung des Platzes, ist selbst sozusagen die Vorarbeit für die eigentliche Beschäftigung, die man sich wünscht und die man einübt. Jetzt komme ich zu dem zweiten, etwas längeren Punkt, der mir charakteristisch erscheint für all diese Bewegungen. Das habe ich genannt Infantilität und Senilität. Einiges davon ist schon angeklungen, etwa in dieser putzigen Forderung kostenlose Kita- und Altersheimplätze für alle, aber auch in der Liste mit Statements, die hier verbreitet wurde, und wo Leute aus ganz verschiedenen Generationen unter Absehung ihres gesellschaftlichen und biografischen Status irgendwie sich auf immer das Gleiche glauben, vereidigen zu müssen. Denn das scheint mir charakteristisch zu sein für diese Bewegung, dass sie sich eigentlich sozusagen, und deswegen spielt Empathie und überhaupt Mitgefühl für die Armen und so weiter so eine wichtige Rolle, nicht, also wann immer Mitleid in diesem Maße so als sozialer Wert propagiert wird, sollte man ja vorsichtig sein. Das hat damit zu tun, dass hier eben nicht versucht wird, tatsächlich neu gesellschaftliche Arbeitszusammenhänge oder so zu organisieren, die möglicherweise was anderes schaffen könnten, als die gegenwärtigen Arbeitsverhältnisse bereitstellen, sondern dass die Leute, die sich da versammeln, sozusagen als synthetisierte Großfamilie sich organisieren und dass deswegen eben dann auch immer wieder betont wird, dass man nicht so arrogant sein möchte, sich als Jugendbewegung zu verstehen. In einem Statement schreibt Astrid Taylor, es ist eine sehr jugendliche Veranstaltung und vielleicht in vieler Hinsicht naiv, aber ich freue mich über sie. Nichtsdestoweniger stört es mich, dass immer wieder das junge Alter der Demonstranten betont wird, denn so infantilisiert man sie und tut sie ab. Die dummen Kinder werden irgendwann erwachsen und vergessen den ganzen Protestquatsch. Außerdem macht man es den Älteren zu leicht. Wir sollten doch eigentlich alle hier draußen sein und uns gegen den Kraken wehren. Es sind auch tatsächlich eine Menge älterer Leute hier im Zuccotti Park, Rentner, die sich unter die frischen Uni-Absolventen mischen. Unsere Gesellschaft, besonders die Linke, hat die seltsame Vorstellung, dass die Jugend immer die revolutionäre Vorhut darstellt. An dieser Stelle muss ich sagen, dass mich die allgegenwärtige historische Unwissenheit deprimiert. Jede Generation von Jugendlichen erfindet das Rad neu, glaubt, dass sie die allererste ist und fährt das Ganze an die Wand. Da ist man schon wieder fast versucht, so unsympathisch der Begriff sonst ist, diesen Begriff der Jugendbewegung zu verteidigen, angesichts dieser merkwürdigen Anbiederung daran, dass irgendwie alle Generationen hier scheinbar irgendwie konfliktlos miteinander auskommen. In dem anderen Statement, was ich vorgelesen habe, wird ja auch explizit diese alte Dame erwähnt, die diese Protestbuttons am Körper trägt. Und das scheint mir nur ein weiteres Symptom dafür zu sein, dass hier einerseits reale Antagonismen, und der Antagonismus zwischen den Generationen ist ja auch ein gesellschaftlicher Antagonismus, harmonisiert, überspielt werden, in einer Art riesigen Mischung aus Kindergarten und Altersheim, und dass das selber Reflex der Tatsache ist, dass tatsächlich, und das ist ja eine reale gesellschaftliche Erfahrung, Jugendliche immer mehr sich sozusagen schon als prospektive Rentner fühlen und Rentner irgendwie als Leute, die ihre Jugend nicht ausgelebt haben, die irgendwie viel zu früh auf irgendeinen Weg geschoben worden sind, wo sie nie wieder von weggekommen sind und eigentlich um ihr ganzes Leben gebracht worden sind, dass also sozusagen das Leben, also das, was dazwischen steht, immer mehr zusammenschrumpft auf irgendetwas Unerfüllbares, auf einen Appendix oder so, der tatsächlich auf der Ebene der realen gesellschaftlichen Erfahrung eben die Erfahrungen von älteren Leuten und Jüngeren immer mehr sich annähern lässt. Statt das sozusagen als Symptom einer gesellschaftlichen Problematik zu realisieren und sich zu überlegen, woran das liegt, baut man eben so eine Art frei schwebendes Mehrgenerationenpflegeheim auf diesen Plätzen auf und tut so, als würden gar keine realen Antagonismen mehr bestehen und als wäre das eigentlich gut, dass sich alle sozusagen auf diese gemeinsame Erfahrung einigen können. Und genau mit diesem Punkt scheint mir auch das veränderte Verhältnis dieser Bewegung zur Autorität zu bestehen. Denn all die Sprecher dieser Bewegung beharren immer stolz darauf, dass sie keine Führer haben, dass es sozusagen keine charismatischen Personen gibt, die die Affekte und Gedanken bündeln oder die als Sprecher für alle anderen agieren, sondern dass sie irgendwie eine führungslose, aber trotzdem strukturierte und wirkungsmächtige Bewegung sein, und das wird in den Medien ja auch immer wieder gesagt. Diesen Punkt habe ich unter dem Begriff führungsloser Massenwahn gefasst. Also diese Annahme, dass eine Bewegung, die erkennbarerweise keine Anführer zu haben scheint, schon per se nicht autoritär sei oder dass das irgendwie per se schon Zeichen von Progressivität ist, beruht ja prinzipiell schon auf einer Fehlinterpretation dessen, was autoritäre Herrschaft, autoritäre Massenbewegung ausmacht. Denn tatsächlich ist ja auch, das dürfte man ja sich relativ schnell klar machen können, auch etwa für den Nationalsozialismus die Rede vom Führerstaat oder so sehr eingeschränkt gültig und täuscht im Grunde um das Wesentliche hinaus, und jeder, der sich damit und der sich auch mit der psychopathischen Dynamik von solchen Bewegungen mal beschäftigt hat, erkennt sofort, dass natürlich die Führerperson auf eine merkwürdige Art zugleich leer ist, dass gerade auch der Begriff der charismatischen Autorität auf etwas zielt, was im Grunde genommen leer ist, auf eine Person, die sozusagen als Verkörperung der Dynamik notwendig ist, die aber selber gar keine Substanz hat. Und es ist keineswegs so, dass solche Bewegungen, wenn man ihnen den Führer wegnimmt, einfach implodieren, und erst recht nicht so, dass Bewegungen, die keine erkennbaren Anführer haben, schon deshalb nicht autoritär wären. Was für eine Art von Autorität sich stattdessen hier herausbildet, das könnte man vielleicht damit beschreiben, dass diese Bewegung hier statt Anführer nur noch wirklich Sprecher und statt Agitatoren sowas wie Mediatoren hat. Nicht umsonst spielte auch bei der Bürgerbewegung in Stuttgart die Rolle des Mediators eine so wichtige Rolle. Und die Rolle des Sprechers kann mehr oder weniger jeder einnehmen. Und genauso wie sozusagen innerhalb von dieser synthetisierten Großfamilie auch die Rollen zwischen den Generationen und den verschiedenen Positionen wechseln können. Das weiß jeder. Das kennt man auch so aus linken Gruppenzusammenhängen ja nur zu gut, wo auch manchmal Vertreter verschiedener Generationen zusammenkommen. Also sozusagen diese Vertreter keineswegs immer die Vertreter ihrer Generation sein müssen, sondern dass sie auch merkwürdigerweise die Rollen tauschen können. Dass also ältere Leute sowohl irgendwie als weise Ansprechpartner mit mehr Erfahrung figurieren, wie es in der traditionellen Familie ist, aber auch sowas wie das mitgeschleifte Kind sein können, das noch nicht so richtig versteht, worüber die anderen eigentlich sprechen und dem man immer alles erklärt. Und genauso gut können Jüngere sozusagen als erst zu initiierende Kinder figurieren oder auch als sozusagen frühreife Anführer. Also dieser Generationenverband hat sich sehr stark flexibilisiert, und da es kaum noch sowas wie verbindliche Erfahrungen gibt, auf die die Leute zurückgreifen können, kann tendenziell jeder, je nachdem wie es der Gunst des Augenblicks entspricht, jede Rolle einnehmen. Und genauso kann jeder auch zum Sprecher dieser Bewegung werden. Während die Bewegung selbst, wie Judith Butler in ihrem Beitrag sagt, nur noch Körper ist. Ich lese mal kurz einen Abschnitt aus dieser Rede von Judith Butler vor, die tatsächlich ganz besonders abstoßend ist. Am Anfang spricht sie auch von dieser Krake und dem Protest gegen das Finanzkapital und kommt dann auf die Frage zu sprechen, wer wir eigentlich sind, was das alles für Leute sind, die hier Forderungen erheben und was sie verbindet, und erläutert die Frage dann mit den Worten: Es ist wichtig, dass wir als Körper, als körperliche Wesen, die wir sind, zusammen in der Öffentlichkeit auftreten, dass wir uns in der Öffentlichkeit versammeln. Wir kommen zusammen auf den Straßen und Plätzen als eine Allianz der Körper. Als Körper leiden wir, benötigen wir Nahrung und ein Dach über dem Kopf. Und als Körper sind wir aufeinander angewiesen und begehren einander. Daher ist das, was hier passiert, eine Politik des öffentlichen Körpers, der Bedürfnisse des Körpers, seiner Bewegung und seiner Stimme. Wir wären nicht hier, wenn die gewählten Funktionäre den Willen des Volkes repräsentieren würden. Wir stehen abseits des Wahlprozesses und seiner Verstrickungen in ausbeuterische Praktiken. Wir sitzen und stehen, wir bewegen uns und sprechen, so wie es unseren Möglichkeiten entspricht, als Wille des Volkes, den die Wahldemokratie vergessen und im Stich gelassen hat, aber wir sind hier und wir bleiben hier und füllen die Formel We the People, wir das Volk, mit Leben. Also die zugestandenermaßen völlig leer gewordene Formel von dem Gesamtvolk, der Bevölkerung, im Deutschen hat der Begriff Volk ja noch einen etwas anderen Duktus, wird sozusagen mit Leben gefüllt, mit dem Leben der Körper, deren einzige Bestimmung nur noch ist, dass sie sich bewegen, sprechen, Hunger haben und so. Also völlig entindividualisierte Körper, deren Bedürfnisse sozusagen durch verschiedene Sprechautomaten dann zum Ausdruck kommen, wie das unfreiwillig möglicherweise eben in dieser durch die Verhältnisse scheinbar nur erzwungenen, aber trotzdem sehr symptomatischen Technik des menschlichen Mikrofons zum Ausdruck kommt, wo sozusagen das, was der Einzelne da vorne spricht, von den anderen nur noch nachgebetet wird und dann von den anderen wieder wiederholt wird, wo also die Kommunikation sozusagen tatsächlich sich reduziert auf Wiederholung dessen, was Einzelne sagen und was sozusagen wie so eine Welle durchs Fußballstadion dann durch die Menge der Zuhörer gleitet. Ich will jetzt abschließend noch ein bisschen was darüber sagen, wie sich möglicherweise durch diese von den Veranstaltern selbst so gefeierte Führungslosigkeit, also durch das Fehlen irgendwie eines Anführers oder Vordenkers oder so, die Dynamik, die autoritäre Dynamik verändert. Denn dieses Fehlen eines Anführers hat natürlich sozusagen psychodynamisch seine Gründe darin, und das hängt auch schon zusammen mit dem, was ich sozusagen als Refamilialisierung irgendwie beschrieben habe, dass diese Vaterfigur, die in der Gestalt des Anführers oder sozusagen symbolisch bestimmte Funktionen eine Zeit lang in gesellschaftlichen Massenbewegungen annehmen konnte, zusammengeschrumpft ist auf ein Nichts, dass sozusagen diese Erfahrung sich an einer bestimmten Person zu bilden, die als Vorbild einem präsentiert wird, die man internalisiert und mit der man gleichzeitig notwendig in Konflikt tritt und wo man sich an dem Konflikt dann abarbeiten muss, dass diese ganze sozusagen auch individuelle psychische Dynamik der Auseinandersetzung mit in Personen konkretisierter Autorität immer weniger stattfindet, sondern die Autorität selbst einem sozusagen nur noch als chaotische, abstrakte, in allen möglichen verschiedenen Charaktermasken personifizierbare einem gegenübertritt. Und insofern ist natürlich das eine zeitgemäße Reaktion auf diese Entpersonalisierung von Herrschaft. Aber dem entspricht eben, scheint mir, und das genau ist in dieser Formel von den 99% ausgedrückt, eine keineswegs beruhigende, sondern eher beängstigende Entkonkretisierung und sozusagen ins rein statistische gewendete, eben daher auch nur scheinbare Entkonkretisierung auch von Feindbildern. Nicht, also diese Formel, wir sind die 99% und die Vorstellung, dass das eine Prozent irgendwie das Problem darstellt, die sich eben in einem mitunter auftauchenden Slogan dann auch manifestiert hat, wo es hieß, eine Welt ohne 1% ist möglich, drückt schon aus, also drückt auch in der Absurdität schon aus, dass sozusagen dieser Feind, gegen den man da kämpft, einerseits vollkommen abstrakt geworden ist, zusammengeschrumpft zu einer beliebig besetzbaren statistischen Größe, andererseits aber eben notwendig ist, um diese sich immer schon als absolute Mehrheit verstehende Gemeinschaft der Empörten zu konstituieren und zusammenzuhalten. Und deswegen muss natürlich sich dieser erstmal nur statistisch bestimmte Feind jederzeit auch konkretisieren, personifizieren. Und das ist schon ein Hinweis darauf, dass diese Gewaltlosigkeit an diesen Bewegungen, die bisher so gelobt wird, keineswegs ihr genuin eigen ist, sondern dass das schon in dieser statistischen Bestimmung des Feindes sozusagen als der bloßen Abstraktion der schädlichen Minderheit natürlich das Potenzial der Gewalt sozusagen zurückgestaut bleibt und immer lauert und dass die Aggression sozusagen auch immer beliebiger, an immer beliebigen Momenten sich dann wieder Bahn brechen kann. Musik. Das entspricht eben dem, was auf ganz andere Weise, aber irgendwie vielleicht eben deskriptiv gar nicht so falsch, in der poststrukturalistischen Theorie als Patchwork-Gesellschaft, als Patchwork der Minderheiten beschrieben wird oder auch als Auflösung der Klassengesellschaft. Also dass tatsächlich real die auf gemeinsame gesellschaftliche Erfahrung gründende Solidarität mit einzelnen Gruppen immer mehr zerfällt, dass die gesellschaftliche Struktur selbst zerfällt in immer beliebigere, unterschiedliche Minoritäten, die sich auf immer absurdere Art selbst als Minorität definieren und dem Einzelnen ist dann anheimgestellt, sozusagen in einer Art freifluten Prozess, sich je nach der strategischen Position, die er gerade einnimmt, mit jeweils unterschiedlichen Minoritäten zu identifizieren und qua Angehöriger dieser oder jener Minorität diese Rechte einzufordern. Wobei das Abstruse dieser Formel mit den 99% ist, und das wird hier auch ausdrücklich gesagt, dass die Minorität eben die absolute Majorität ist, also die Gesamtgesellschaft sich zu begreifen habe als übermächtiges Kollektiv der Ausgeschlossenen, die sozusagen nur noch diesen Wurmfortsatz der 1% im Grunde loswerden muss, um als freies Kollektiv zu sich selbst zu kommen. In diesem Zusammenhang ist in einem Text von Charles Peterson, der auch bei dieser N+1-Zeitschrift arbeitet, in Rekurs auf Laclos die Rede, und zwar in affirmativer Weise, die Rede von einem wünschenswerten neuen linken Populismus, der hier zur Geltung komme. Da schreibt Charles Peterson unter der Überschrift »Die Politik der Armen«. Zum jetzigen Zeitpunkt repräsentiert Occupy Wall Street natürlich noch lange nicht 99% der Amerikaner. Doch der Anspruch, der sich hinter diesem Slogan verbirgt, verweist auf das enorme Potenzial der Bewegung, die Aussicht darauf, einen linken Populismus aus der Taufe zu heben, dem es gelingen könnte, das Land im Namen der Menschen, von denen und für die es angeblich regiert wird, zu retten. Angesichts der Demoralisierung der Arbeiterklasse, der Dominanz der Unternehmen und Medienkonzerne über die Politik der republikanischen Mehrheit im Repräsentantenhaus muss dies wie ein absolut weltfremdes Unterfangen klingen. Selbst in der Generation unserer Großeltern, hier kommt wieder diese merkwürdige Identifikation mit den Eltern und Großeltern, können sich nur noch sehr wenige Menschen an den letzten Anlauf einer linkspopulistischen Bewegung erinnern. Und etwas weiter heißt es dann, eben in Bezug auf Ernesto Laclau, das wichtigste und vornehmste Ziel, das im Slogan von den 99% zum Ausdruck kommt, ist die Wiederherstellung des amerikanischen Volkes als einer progressiven Kraft, die in der Lage ist, für eine gerechtere, nachhaltigere und freiere Gesellschaft zu sorgen. Ernesto Laclau vertritt in einem der wichtigsten, aber leider wenig beachteten Bücher der letzten Jahre die Position und Populist Reason heißt das, genau die Vorwürfe, die oft gegen den Populismus erhoben würden, seine Instabilität, Wahrheit und ideologische Leere machten seine eigentlichen Vorzüge aus. Wenn dem so ist, dann wäre das ermutigend für eine neue Bewegung, die man für ihre Inkohärenz und amorphe Gestalt kritisiert hat. In Laclos Modell verknüpft der Populismus eine Reihe äquivalenter Forderungen im Namen des flottierenden Signifikanten des Volkes. Die einzelnen Forderungen ähneln einander nicht in Bezug auf ihre Bedeutung, sondern darin, dass sie eine Identität oder Äquivalenz behaupten, die sie alle vereint, die aber selbst vollkommen leer ist. Und dieser Begriff, sozusagen dieser positive Begriff des neuen linken Populismus, den es anzustreben gilt, scheint mir also tatsächlich mit dem, was ich jetzt hier zusammengetragen habe, sehr gut zu korrespondieren, dass es also darum geht, jeden Antagonismus in der eigenen Erfahrung auszulöschen, weil Antagonismen davon zeugen, dass diese abstrakte Identifikation sozusagen mit der statistischen Mehrheit, die man immer schon ist und die nur noch zu sich selbst kommen und sich konkretisieren soll, dass das gar nicht möglich ist, weil die reale Erfahrung, die immer die Erfahrung ist, dass man mit anderen sich streitet, dass es antagonistische Interessen gibt, die nicht unmittelbar irgendwie vereinbar sind, dass man sich spaltet, ne, und so weiter, die genau diese Erfahrung nicht mehr zulässt. Und hier wird annonciert, dass gerade das sich hinwegtäuschen über diese Erfahrung des Antagonismus sozusagen ein neues Kollektiv zu stiften vermag, das mit diesen 99% erstmal nur bezeichnet wird, dass es aber im Grunde gibt und nur noch zu sich selbst kommen muss, eben im Sinne von diesem Flugblatt mit diesen Slogans, wo sich also auch Privilegierte dazu bekennen, dass sie dieses eine Prozent sind und andere sozusagen die absolute Mehrheit dazu auffordern, dass sie bitteschön mich sozusagen abschaffen, nicht nach diesem Motto, dass der eine da wirklich bringt, besteuert mich, ne? Also dass diese Ethik völlig losgelöst von den Interessen, die sie möglicherweise artikuliert, für alle gelten soll und alle sich ihr zu unterwerfen haben. Und das Einzige, was demgegenüber verteidigt werden kann, scheint mir tatsächlich sozusagen eine Haltung konsequenter Entsolidarisierung zu sein, die auch mit sich bringt, dass man in Situationen Stellungnahmen, die man in anderen Situationen unterschreiben würde, nicht unterschreibt und dem widerspricht, weil man sich damit in der besonderen Konstellation auf die falsche Seite schlägt. Und immer genau zu reflektieren, dass es darum geht, sich gerade mit dem, was dieses 1% symbolisiert, zu solidarisieren. Und das ist eben nicht nur das abstrakte Finanzkapital oder so, sondern ist in jeder konkreten Situation, wo sich Gruppen bilden, immer die eine Person, wie auch immer sie bestimmt sein mag, oder auch die eine Gruppe, wie sie bestimmt sein mag, die als nicht dazugehörig, minderwertig, nicht identisch, inkommensurabel wahrgenommen wird und gegen die es sich abzugrenzen gilt. Und damit komme ich jetzt zum Schluss. Diese anfänglich aufgegriffene Rede von der Überflüssigkeit der Individuen vielleicht tatsächlich sowas wie ein Glücksmoment enthalten könnte, wenn man dem sozusagen reflexiv versucht, inne zu werden, weil tatsächlich Überflüssigkeit in gewisser Weise ja Statthalter dessen ist, wofür es sich möglicherweise zu leben lohnen könnte, weil alles, was über die bloße Subsistenz hinaus das Leben ausmacht, also Glück, meinetwegen ästhetische Erfahrung, Liebe, was auch immer, Geist, in gewisser Weise natürlich überflüssig ist und gerade darum da ist, und das Denken selber im Endeffekt. Und insofern gilt es in diesem Sinne, unwahrscheinlich das ist, dass das in irgendeiner Weise kollektiv möglich wäre, daran festzuhalten, dass es gerade darum geht, sich sozusagen diese Überflüssigkeit, die durch diese politische Ökonomie, die hier angeprangert wird, erzeugt wird und auf die jeder Einzelne mit der Nase gestoßen wird, immer stärker klar zu machen und zu erkennen, dass das eigentlich das Ziel ist, dass ein Kollektiv, eine Menschheit von nützlichen Menschen das Gegenteil von der freien wäre.
Das Prinzip, nichts auf sich selbst beruhen zu lassen, jedermann zum Handeln anzustacheln, nichts Unnützes zu dulden, mit einem Wort Dynamik, ist die Seele des Faschismus. Die Faschisten haben vom Pragmatismus so manches gelernt. Selbst ihre Sätze haben schon keinen Sinn mehr, sondern nur noch einen Zweck.
Max Horkheimer, 1940. Thank you. Gäbe es nicht noch immer den Typus des konservativen Deutschnationalen, der Atheismus für Gotteslästerung hält und jeder kulturellen Neuerung feindlich gegenübersteht, die Bewegungslinke müsste ihn erfinden. Im Grunde tut sie schon lange nichts anderes mehr, weil ihr in schönster Einigkeit mit der sonst gern attackierten
Mehrheitsgesellschaft
vor nichts so sehr graust wie vor
Stillstand,
mithin vor Innehalten, Reflexion und Selbstbesinnung, muss sie permanent gegen die Feinde jener anderen Welt, die bekanntlich immer möglich ist, mobil machen. Eine dankbar angenommene Steilvorlage hierfür lieferten im Sommer 2009 die deutschen Geburtstagsevents, deren degutante mediale Inszenierung nicht etwa mit Schweigen gestraft, sondern mit ästhetisch weit innovativeren Gegenveranstaltungen gekontert wurde. Diese bescherten den Lesern linker Journale nicht nur ganzseitige Interviews mit antideutschen Plüschtieren, sondern auch Reportagen über eine
antinationale Parade,
mit der diverse Aktionsgruppen unter dem Motto
»Etwas Besseres als die Nation«
ihre Wettbewerbsfähigkeit im Konkurrenzkampf der Volkstribüne unter Beweis stellen wollten. Beworben wurde die Veranstaltung mit einem Plakat, das einen Mann mit nacktem Oberkörper zeigt, der bei einem Open-Air-Event die Deutschlandfahne schwenkt und dessen Augen mit einem Balken geschwärzt sind. Was hier kritisiert oder affirmiert wird, ist unklar. Wen die neudeutsche Mischung aus Party und Patriotismus ekelt, der sollte das Volk jedenfalls nicht mit dem Versprechen lustvoller Massenaufmärsche agitieren. Eine vorgeblich linke Veranstaltung als Parade zu bezeichnen, ist in einem Milieu, in dem Techno der vorherrschende Musikstil und Sternmärsche eine beliebte Bewegungsform sind, längst kein Widerspruch mehr. Im Gegenteil wird die Parade als öffentliche Zurschaustellung des antinational beseelten Volkskörpers zum hedonistischen Gegenbild der vielgeschmähten
Kritik
stilisiert, die man als obskurantistisch, elitär und praxisfern zu verachten gelernt hat. Mit ihrem Hass auf Kritik, Spekulation und Stubenhockerei ist die neue antinationale Bewegung ihrem Gehalt nach von früheren linken Bewegungen kaum zu unterscheiden, deren Exponenten heute als freiberufliche Journalisten und Projektmanager die Profilierungsversuche ihrer Nachfolger wohlwollend begleiten. Die Formierung des antinationalen Protests als
Parade
hat indessen noch einen anderen Sinn. Seit ihnen die vorwiegend von Judith Butler bezogenen postmodernen Schlagworte wie
Performance, Travestie
und
Inszenierung
zum reflexhaften Bestandteil der eigenen Selbstversicherung geworden sind, kokettieren bewegungslinke Gruppen gerne mit der Sphäre des Ästhetischen, nicht zuletzt in Abgrenzung gegen dröge traditionslinke Demonstrationen. Keine Demonstration, sondern eine Parade zu veranstalten, indiziert die Entschlossenheit zur negativen Aufhebung des Gegensatzes von Kunst und Politik, während eine Demonstration im besten Falle die öffentlichkeitswirksame Artikulation eines politischen Anliegens ist, gewinnt dieses in der Parade gleichsam körperliche Gestalt. Statt sich länger in der uneigentlichen Sphäre von Repräsentation und Vermittlung aufzuhalten, die einem seit jeher verhasst ist, macht man sich unmittelbar zur sinnlichen Verkörperung der guten Sache und möchte die bürgerliche Öffentlichkeit in einen Raum des Festes und des Kults verwandeln, wo es nicht mehr um Wahrheit, sondern um Authentizität geht. Keineswegs also ist ein Zerfall der sogenannten politischen Kultur durch Eventisierung zu befürchten, wie bürgerliche Feuilleton-Philosophen bei solchen Anlässen regelmäßig warnen. Was tatsächlich ansteht, ist die regressive Verschmelzung von Kunst und Politik in einer
Gegenkultur,
die sich in Anlehnung an eine positiv gemeinte Formel des neulinken französischen Chefideologen Alain Badiou als Kultur des
Ereignisses
oder In Anlehnung an den Titel eines prominenten Sonderforschungsbereichs der Freien Universität Berlin als Kultur des Performativen beschreiben lässt. Wo Politik und Ästhetik im Ereignis verschmelzen, hat das Wort zu schweigen, sofern es sich nicht seiner Referenz auf einen wie immer gearteten gedanklichen Sinn entledigt und zur Handlung wird. Die Verachtung des Wortes im Namen eines Kultes der Tat bildet ein durchgängiges Motiv der pragmatischen Sprachphilosophie im 20. Jahrhundert, deren Prämissen von Poststrukturalismus und Dekonstruktion vermeintlich herrschaftskritisch umgedeutet werden. Die vielberufene performative Wende in der Sprachphilosophie seit den 80er Jahren war vor allem eine Wende gegen ein Sprachverständnis, dem Worte mehr sind als Zeichenträger oder Signale, mithin gegen eine Auffassung von Sprache als Modus der Kritik und Reflexion, wie sie von der Sprachkritik der Jahrhundertwende, etwa bei Nietzsche, Karl Kraus oder Fritz Mautner, emphatisch vertreten worden ist und in der kritischen Theorie fortlebt. Wird Sprache dort nur insofern als Handlung begriffen, als sie Produkt und Bestandteil einer allererst auf den Begriff zu bringenden gesellschaftlichen Totalität ist, die sich in ihren Sprach- und Denkformen nie nur ausdrückt oder verdoppelt, sondern auch in Frage stellen und transzendieren kann, gilt Sprache den Sprachpragmatikern als Derivat der Handlungszusammenhänge, in denen sie erscheint. Unter dem Vorwand der idealistischen Anmaßung eines auf unteilbare Wahrheit zielenden Sprachbegriffes durch Rekurs auf die konkreten Praxisformen zu begegnen, die solcher Illusion zugrunde lägen, richtet sich die pragmatische Sprachphilosophie bequem in den Reizreaktionsschemata ein, die den Alltag der meisten Menschen ohnehin beherrschen. Evident wird diese Reduktion von Sprache auf rein innerweltliche Funktionszusammenhänge an der Banalität der einschlägigen Beispielsätze, ob diese nun, wie bei Austin,
die Katze liegt auf der Matte,
oder wie bei Searle,
X ist ein Pferd,
oder wie bei Butler,
es ist ein Mädchen,
heißen. Sprache lässt sich dem Pragmatismus zufolge nie außerhalb der Handlungskontexte verstehen, in denen die einzelnen Sprechakte sich ereignen und Geltung erlangen. Eine Sprache jenseits des Sprechens, ein Wahrheitsgehalt sprachlicher Äußerungen, der über ihren pragmatischen Aspekt hinausginge, erscheint solch bodenständiger Metaphysikkritik als undenkbar. Wird dieses Defizit in der angloamerikanischen Sprachphilosophie der 60er Jahre noch offen ausgesprochen und im Namen eines unbefragt vorausgesetzten Common Sense bejaht, der jede Sprechhandlung mit Recht auf ihre Nützlichkeit und ihren Zweck hin prüfe, geben sich deren postmoderne Überbieter mit derlei engstirnigem Positivismus nicht zufrieden. Statt jedoch den instrumentalistischen Sprachbegriff des Pragmatismus in Frage zu stellen, spitzen sie ihn zu im Sinne eines Sprachverständnisses, dem jeder ephemere Sprechakt gleichermaßen zum ästhetischen Ereignis wie zur politischen Handlung wird. Gerade weil sie für die Biederkeit des Pragmatismus mit seiner Fetischisierung von Ökonomie, Nützlichkeit und gesundem Menschenverstand sensibel sind, zugleich aber dessen Verachtung von Kritik und Reflexion teilen, erklären die postmodernen Ideologen Sprache zu einem nie befriedeten Kampfplatz, auf dem ständig irgendwelche Gefechte ausgetragen und Schauspiele der Macht inszeniert werden. Ein Jenseits des Kampfes gäbe es nicht. Kein Wort könne je wahr sein, sondern sei immer schon Parteinahme und unmittelbare Aktion. Daher die Wahlverwandtschaft der postmodernen Sprachphilosophie mit linkem Konformismus. Sie erlaubt es, die verhasste Position des Kritikers als logische Unmöglichkeit und Kaschierung partikularer Interessen zu diffamieren, um im selben Atemzug das eigene automatisierte Gestammel als politische Aktion mit performativem Mehrwert auszugeben. sich also sowohl gegenüber den als Hybrid abgekanzelten Exponenten des Geistes wie gegenüber der Kargheit politischen Alltagshandelns als bessere Wahl zu empfehlen. Der regressive Charakter dieser postmodernen Umdeutung des Pragmatismus, die die bürgerliche Öffentlichkeit als Sphäre von Repräsentation, Vermittlung und rationaler Urteilsfindung im Namen unmittelbarer Aktion liquidieren will, wird an der politischen Interpretation von John L. Austins Theorie der Sprechakte evident, die Judith Butler in ihrem Buch »Hass spricht« vornimmt. Butlers Ausgangspunkt ist die Frage, ob auf diskriminierende Sprechakte gegenüber Frauen, Schwulen oder Ausländern mit juristischen Maßnahmen, etwa mit strafrechtlicher Ahndung, zu reagieren sei, wie traditionslinke Pressure Groups dies regelmäßig fordern. Ihre Antwort erscheint zunächst recht sympathisch. Wer derlei verlange, so Butler, delegiere die Auseinandersetzung mit sozialen Konflikten an den Staat, der damit zur Beute partikularer Interessengruppen zu werden drohe. Deshalb nimmt sie etwa auch in der Auseinandersetzung mit Pornografie eine andere Position ein als die zweite Frauenbewegung. Während diese in Einigkeit mit reaktionären Sittenwächtern jede patriarchal kontaminierte Freizügigkeit als Verstoß gegen die Menschenwürde juristisch ahnden lassen wollte, vertritt Butler einen scheinbar antistaatlichen, auf Eigeninitiative setzenden Standpunkt, der sie als Bündnisgenossin basisdemokratischer Linker ausweist. In Wahrheit stellt ihr Verständnis von Sprache als politischer Handlung jedoch sogar eine Universalisierung der schlechtesten Traditionen der Frauenbewegung dar. Ging es schon in feministischen Politkampagnen der 80er Jahre, wie der Anti-Porno-Kampagne oder der vermeintlichen Entlarvung von Deutsch als Männersprache, darum, sprachlichen und ästhetischen Äußerungsformen, wie kritikwürdig diese im Einzelnen auch sein mögen, von vornherein jede Eigenständigkeit abzusprechen und sie auf ihren Handlungsaspekt, letztlich auf ihre unterstellte Gewaltförmigkeit zu reduzieren, befasst sich Butler noch obsessiver als ihre Vorgängerinnen einzig und allein mit der angeblichen Gewaltförmigkeit von Sprache. Tatsächliche Gewalttaten gegen Minderheiten kommen in ihrem Universum überhaupt nicht vor. Stattdessen geht es umso ausführlicher um
Benennung als verletzende Handlung,
um den
sprachlichen Tod
und das
sprachliche Überleben des Subjekts.
Sprache kommt aus Butlers postmodernem Tunnelblick immer nur in Form partikularer Sprechakte in Betracht, die sich in dem erschöpfen, was sie, ob im Einklang oder im Widerspruch mit der Absicht des Sprechers, verwirklichen, hervorrufen oder erzeugen, mögen dies nun
Verletzungen
oder
Subversionen
sein. Dieses Verständnis von Sprache als Modus der Welterzeugung, das Butler mit der pragmatischen Sprachphilosophie teilt, richtet sich gegen die als metaphysisch denunzierte Annahme, in Sprache vermöge sich jenseits ihrer instrumentellen Verwendung ein gedanklicher Gehalt zu artikulieren, der über die empirische Wirklichkeit hinausweist. Ihr Ansatz unterscheidet sich vom Pragmatismus durch den Anspruch, diese Wirklichkeit dennoch einer politischen Kritik zu unterziehen, die freilich auf jegliche
subjekttheoretische
Anmaßung zu verzichten habe. Aus diesem Widerspruch resultiert die eigentümliche Schizophrenie von Butlers Sprachbegriff. Einerseits imaginiert sie Sprache in althusserischer Paranoia als totalitäre Allmacht, die das Subjekt allein schon dadurch, dass sie es als Sprachmächtiges konstituiere, ihrer Zwangslogik unterwerfe. Andererseits erscheint Sprache aber auch als gänzlich offene Struktur, die durch jeden noch so ephemeren Sprechakt wiederum gestört und subvertiert werden könne, da kein Sprechakt je in sich selbst begründet, sondern stets Teil einer Zitatpraxis sei, die durch ihn verändert werden könne. Gerade weil im Angesicht der Sprache alle Individuen als gleichermaßen ohnmächtig vorgestellt werden, sind sie zugleich virtuell allmächtig. Reduziert auf ihren Status als Unterworfene, die durch die bloße Notwendigkeit des Sprechens gleichsam schon mit dem gesamten Herrschaftsapparat verbunden sind, sind sie eben dadurch zu jeder basisdemokratischen Schandtat legitimiert und benötigen gar nicht mehr den Staat als Appellationsinstanz zur Austragung von Konflikten. Weil Sprache und Macht mittels unterminologischer Termini wie Diskurs, Anrufung und so weiter als a priori ununterscheidbar gesetzt sind, wird vielmehr jeder Versuch, einzelne Sprechakte unter Berufung auf wie auch immer bestimmte universelle Maßstäbe zu werten, als repressiv verurteilt. Stattdessen sei jeder Einzelne für den Nahkampf im Sprachgefecht zu mobilisieren, in dem keine universellen, sondern nur noch taktische Kriterien gelten könnten. Weil die Staatsmacht im Modus der Sprache von der Namensgebung bis zum Epitaph omnipräsent sei, mutieren die atomisierten Sprachteilnehmer zu Diskurspartisanen, zum sprachpolitischen Gegensouverän, dessen dezentrale Interventionen die
Meistererzählungen
der Macht kollabieren lassen sollen. Das ist Butlers
performative
Antwort auf den traditionslinken Staatsinterventionismus. Während Austin in seinen dezidiert unpolitischen Vorlesungen aus den 60er Jahren, auf die Butler sich beruft, zur Illustration seiner Sprechakttheorie mit Vorliebe auf piefige Alltagsrituale wie Hochzeiten und Schiffstaufen zurückgreift, in denen sprachliche Aussage und Vollzug einer Handlung zusammenfallen, zum Beispiel
»Ja, ich will«
bei der Trauung, avanciert bei Butler, wie schon bei Althusser, ausgerechnet die
Anrufung
durch einen Polizisten zu Urszene sprachlichen Handelns.
Der Polizist, der den Menschen auf der Straße anruft, ist zu dieser Handlung nur aufgrund der Kraft der reiterierten Konvention in der Lage. In gewisser Hinsicht zitiert der Polizist die Konventionen des Anrufens und nimmt an einer Äußerung teil, bei der es gleichgültig ist, wer sie ausspricht. Nach Althusser muss es jemanden geben, der sich umwendet und den Ausdruck, mit dem er angerufen wird, reflexiv übernimmt. Erst wenn diese Geste der Übernahme oder Aneignung stattgefunden hat, wird der Ruf zur Anrufung.
Hierbei handelt es sich wohlgemerkt nicht einfach um die phänomenologische Beschreibung eines bestimmten Kommunikationsverhaltens. Vielmehr ist die
Anrufung
das Grundmodell, das Butler für alle Formen ritualisierten Sprechens und jedes Sprechen ist für Butler eingebettet in Rituale geltend machen will. Die Hebamme, die nach der Geburt
»Es ist ein Mädchen«
ruft, der Pfarrer, der ein Kind auf seinen Eigennamen tauft, der Lehrer, der
»Susi, komm an die Tafel«,
sagt. Sie alle reproduzieren jene Urgeste gesellschaftlicher Herrschaft, die vorgebe, sich wie die
göttliche Stimme
nur aus sich selbst zu legitimieren, ihre Macht jedoch in Wahrheit aus dem Ritual des Zitierens beziehe, das selber grundlos, aber umso wirkungsmächtiger sei. Diese Grundlosigkeit des Rituals, das dumpfe Wissen um die starre Fassadenhaftigkeit sozialen Alltagshandelns, bildet den Angelpunkt für die postmoderne Demontage der Grenze zwischen Kunst und Politik. Wie jeder politischen Theorie, die statt an Vernunft ans Ressentiment appelliert, liegt Butlers Ansatz die Überzeugung zugrunde, das gesamte politische Leben, ja das Alltagsleben der Menschen selbst, sei in Wahrheit nichts als Theater, Inszenierung und Rollenspiel. All die lästigen Nebenmenschen, Geschlechtspartner, Kollegen und Funktionäre, die uns durch ihre anmaßenden Sprechakte Tag für Tag subtil verletzen, seien dazu im Grunde gar nicht legitimiert, sondern nichts als Schauspieler ihrer selbst, leere Hülsen, die sich durch ihre Taten nur im Nachhinein den Schein der Substantialität verleihen und sich als Urheber von Handlungen aufspreizen, die sie nicht selbstständig hervorbringen, sondern lediglich vollziehen. Ein Zustand, der freilich bei Butler, anders als etwa im Begriff der Charaktermaske, an den man sich dabei erinnert fühlt, nicht kritisch denunziert, sondern als quasi existenzial-ontologische Grundlage des menschlichen Daseins gesetzt wird. Menschsein heißt immer, der Sprache ausgesetzt zu sein. Während der angloamerikanische Pragmatismus und die sich aus ihm speisende Rollensoziologie diese Erfahrung universaler Entfremdung noch ganz sachlich diagnostizieren und sich dem adaptionswilligen Normalbürger als kompetente Berater in Sachen Adjustment empfehlen, mag die Postmoderne sich mit solcher Nüchternheit nicht zufrieden geben, sondern will die Subjekte, die a priori niemals Individuen, niemals selbstbestimmte Urheber ihrer eigenen Handlungen werden können, zum refraktären Aufstand gegen das schlechte Allgemeine aufstacheln. Die abschätzige Gleichsetzung von Politik und gesellschaftlichem Leben mit Bühne und Schauspiel, die seit Rousseau zum festen Repertoire des antibürgerlichen Populismus gehört, wird dabei in den Appell an jeden Einzelnen überführt, noch im alltäglichsten Verhalten ständig Rituale zu durchbrechen, Sprachkonventionen zu unterlaufen und Gewohnheiten in Frage zu stellen, um die Kruste aufzubrechen, die den sozialen Lebensstrom am freien Fluten hindere. Aller postmodernen Polemik gegen Metaphysik und Substantialismus liegt diese uneingestandene Sehnsucht nach vitaler Authentizität zugrunde, die dem Hass auf die politische Öffentlichkeit als Sphäre des Uneigentlichen, dem Hass auf Konversation, Höflichkeit, formelle Kommunikationsformen, mithin auf zivilisiertes Verhalten überhaupt entspringt. Deshalb werden jene Sprechakte, die Austin noch gut pragmatisch als Unglücksfälle qualifizieren konnte, Fälle etwa, in denen jemand sich verspricht oder sonst wie die eingespielten Verhaltensnormen stört, für Butler zum eigentlichen Politikum. Politik findet nach postmodernem Gusto überhaupt nur noch dort statt, wo die Routinen politischer Öffentlichkeit zerbrechen, gegen die guten Sitten verstoßen wird und all der substanzlose Bühnenzauber, zu dem Sprache und vernunftgeleitete Kommunikation depotenziert werden, seine Kraftlosigkeit offenbart. Die zivilen Umgangsformen, konventionellen Rollenmuster und automatisierten Floskeln, in denen sich die notorische bürgerliche Kälte geltend macht, die doch zugleich dem Individuum ein gewisses Maß an Schutz vor unmittelbarem Übergriff seitens seiner Mitmenschen garantiert, sollen zerstört werden, damit die politische Öffentlichkeit endlich ihr wahres Gesicht enthüllt und zu dem wird, was sie angeblich schon immer war: zum Austragungsort permanenter Kleinkriege, in denen jeder gegen jeden antritt und die durch keine übergeordnete Berufungsinstanz mehr befriedet werden können. Wie Politik sich dieser spontaneistischen Auffassung nach nur dort ereignet, wo Repräsentation, Vermittlung und Urteilsfindung suspendiert werden, so wird auch das Ästhetische nur insofern geduldet, als es sich zur politischen Aktion kristallisiert. Butlers Konzepte der Gender-Travestie, der Parodie und so weiter, die an die ebenso populäre wie abwegige Überzeugung anschließen, der Karneval lasse sich als postbürgerliche Variante archaischer Transgressionsriten reanimieren, sind als Versuch einer Ästhetisierung der Politik denn auch nur unzureichend beschrieben. Vielmehr wird das Ästhetische als autonome Sphäre bei Butler ebenso wenig geduldet wie eine autonome politische Öffentlichkeit. Deren Denunziation als Schauspiel, das im Modus der Travestie als Schmierenkomödie bloßzustellen sei, geht einher mit der Nivellierung des Ästhetischen auf politischen Interventionismus. was von den ehemals relativ autonomen Sphären der Kunst und Politik dabei übrig bleibt, wird dann mit dem Begriff der Performativität bezeichnet, der absichtsvoll zwischen beiden Bedeutungsfeldern schwankt. Die in sich selbst leere und willkürliche, aber eben deshalb als sinnstiftend gefeierte nackte Tathandlung, die sich gleichsam bewusstlos zwischen den Subjekten ereignen soll und die kein Ich oder Wir sich als Urheber zurechnen darf. Jedes sich als Träger politischer Handlungen setzende kollektive Wir, so Butler, sei
stets nur eine phantasmatische Konstruktion, die zwar bestimmten Zwecken dient, aber zugleich die innere Vielschichtigkeit und Unbestimmtheit dieses Wir verleugnet.
Jedes sich als Urheber der eigenen Schöpfungen vorstellende Ich sei aber auch nichts anderes als ein Effekt jener
Regeln, die die legitime bzw. illegitime Berufung auf dieses Pronomen regulieren.
Diese Reduktion von Kollektivität auf ein Phantasma und von Individualität auf einen grammatischen Effekt fasst sie konsequent in der These zusammen,
dass es keinen Täter hinter der Tat gibt, sondern dass der Täter in unbeständiger, veränderlicher Form erst in und durch die Tat hervorgebracht wird.
Tat ist also bei Butler der Name für jenen blinden und subjektlosen Konstitutionsprozess, der bei Alain Badiou
Ereignis
heißt und der die
Täter,
bei Badiou das revolutionäre Subjekt, überhaupt erst aus sich hervorbringen soll. Gerade in diesem blinden Vollzugscharakter soll jedoch eine besondere Freiheit der Subjekte aufscheinen, die dadurch, dass allererst die
Tat
sie als
Täter
setzt, von der abendländisch repressiven Bürde individueller Verantwortung entlastet sind und in wärmender Eintracht mit den Bewegungen der Macht, denen sie sich weder entziehen noch reflektierend gegenüberstellen können, immer aufs Neue sich selbst
hervorbringen
dürfen. Auf die Diagnose, dass die politische Öffentlichkeit wie ein Theater funktioniere, in dem niemand dem Modus des Rollenspiels entkommen könne, antworten die Propagandisten der
Kultur des Performativen
weder mit resignativem Pragmatismus noch mit dialektischer Kritik, sondern mit der Aufforderung an die Subjekte, ihre Rollen überzuerfüllen und in produktiver Aneignung des eigenen Chargentums, jeder sein persönlicher Performer, ständig neue, überraschende und stets fluide
Identitäten
zu erzeugen. In solcher Mobilisierung zur kreativen Selbstproduktion, die die politische Öffentlichkeit überhaupt erst in jenes Kasperletheater verwandelt, als dass sie von den performativen Einpeitschern diffamiert wird, finden postmoderne Linke und Motivationsmanager konfliktlos zueinander. Das verborgene Ressentiment gegen die
Uneigentlichkeit
gesellschaftlichen Lebens, das der metaphysikkritisch daherkommenden Politik der Theatralität, der Inszenierung und Travestie zugrunde liegt, die Butler als libertäre Alternative zu traditionslinker Interessenpolitik ausgibt, ist dem Begriff der Performance selber eingeschrieben, der mittlerweile zur alleingültigen Leitformel der Kultur- und Theaterwissenschaften avanciert ist. Performance. Das Wort hat eine doppelte Herkunft als sprachphilosophischer und kunstgeschichtlicher Terminus, bezeichnet also nicht allein den Handlungscharakter von Sprache, sondern auch das aktivistische, die bürgerliche Kuckkastenbühne als Sphäre ästhetischer Repräsentation sprengende Moment des Theaters. Konsequent figuriert
Performativität
nicht einfach als ästhetischer Gegenbegriff zur traditionellen Sphäre des Politischen, sondern auch als Kampfbegriff gegen eine bestimmte, als bürgerlich disqualifizierte Vorstellung von Kunst. In ihrem Kern zielt die Feier des Performativen zugleich auf die Vitalisierung des antipolitischen Affekts in der politischen Öffentlichkeit und des kunstfeindlichen Affekts innerhalb der Kunst. Wie jenes Moment an sprachlichen Aussagen als performativ hypostasiert wird, das über Diskursivität und Logizität, über die Entfaltung von Argumenten und so weiter vermeintlich hinausgeht, so wird in der Sphäre der Kunst genau jenes Moment performativ genannt, in dem der ästhetische Immanenzzusammenhang, wie er sich in der Idee des Werks niedergeschlagen hat, überschritten und die Grenze zwischen Kunstwerk und Publikum scheinbar aufgelöst wird. Die Modernität sogenannter performativer Kunstformen wie Happening oder Performance, wie sie schon von den Surrealisten und Dadaisten praktiziert wurden, aber erst seit den 60er Jahren als Modus einer angeblich emanzipatorischen
Rückführung von Kunst in Lebenspraxis
theoriebildend geworden sind, steht denn auch nicht im Widerspruch zum abstoßend archaischen, regressiven Charakter der damit bezeichneten
Aktionen.
Waren die dadaistischen Performances des frühen 20. Jahrhunderts noch als gezielte Provokationen einer bürgerlichen Öffentlichkeit zu verstehen, deren bornierter Charakter an ihrem eigenen Anspruch gemessen wurde, um sie der Heuchelei und des Widersinns zu überführen, was sich nicht zuletzt in der schneidenden Komik und Absurdität der entsprechenden Veranstaltungen niedergeschlagen hat, so ist dieser negative, polemische Impuls der Performance- und Happening-Kunst seit den 60er Jahren mit dem Schwinden jener Öffentlichkeit, die sie einst provozieren wollte, immer mehr zur bloßen Geste heruntergekommen. Spätestens seit den blutrünstigen, opferverliebten Schlacht- und Ekel-Performances des Wiener Aktionismus mit seinen expliziten Bezugnahmen auf rituelle Kulthandlungen, Blut- und Bodenmystik und seiner Feier brachialer Körperlichkeit ist
Performance,
so innovativ der Begriff noch immer klingen mag, zu einem antizivilisatorischen, irrationalistischen Konzept geworden. Erkennen lässt sich dies an der Verkümmerung des analytischen, destruktiven Elements der dadaistischen Performances. Kurt Schwitters Ursonate etwa, die inzwischen als finaler Schenkelklopfer zum selbstverständlichen Teil des Repertoireprogramms geworden ist, hat ihr zeitgenössisches Publikum gerade nicht durch Rückgriff auf Archaismen gegen sich aufgebracht, sondern indem sie das bürgerliche Theater als das vorführte, was es geworden war, als Ort sinnfreien Geplappers, in dem elaborierte Sprache zum Urlaut, Bildungszitate zum Schrott und Konversation zur unmittelbaren Aggression herabgesunken sind. Im Unterschied zu gewissen Tendenzen im Expressionismus mit seinem
»O Mensch«
und Urschrei-Pathos ging es den Dadaisten nie um eine
»Befreiung«
des sinnlichen Urlauts der Sprache, des eigentlich Menschlichen, das von Diskursivität und Logizität geknebelt werde, sondern um die denunziatorische Entlarvung des in Hoch- und Populärkultur, in Politik und Kunst gleichermaßen omnipräsent gewordenen Geschwätzes, des Jargons der grinsenden Inhumanität, der die
Kultur,
die er im Mund führt, längst verraten und die Bürger wieder zu jenen
sprechenden Tieren
erniedrigt hat, als welche diese die
Naturvölker
empfanden. Der Dadaismus war polemisch, heretisch und negativ und hat noch in seinen aggressivsten antibürgerlichen Aktionen die Erinnerung an das bewahrt, was in der bürgerlichen Revolution einst versprochen war. In der betont zivilen, bürgerlichen Kleidung seiner Protagonisten ist dieser Doppelcharakter festgehalten. Wenn er die Grenze zwischen Publikum und Bühne
performativ
durchbrochen hat, dann nicht, um sich endlich mit den Massen eins zu fühlen, sondern um sie besser angreifen zu können. Das Publikum wollte er nicht von seinen bürgerlichen Rollenzwängen erlösen, sondern brüskieren und auf die eigene Inferiorität verweisen. Im Dadaismus haben die letzten Bürger mit höhnischem Ernst vorgeführt, wozu sie geworden sind. Jedoch nicht, um sich an solcher Regression zu weiden, sondern um sich gegen sie zu empören. Ihr brutal reduziertes Gestammel verdankt sich nicht dem Hass auf Sprache und Humanität, sondern enttäuschter Liebe. Ganz anders werden der Kultus des Performativen, die Demontage der Grenze zwischen Bühne und Publikum und die Rückführung von Sprache auf Gestik und Laut in zeitgenössischen Performances zelebriert. Insbesondere sogenannte Medienkünstler wie Wally Export, Peter Weibel sowie die zahlreichen Zulieferer des Berliner Merv Verlags, der in den 70er Jahren durch chaotische Raubdrucke postmoderner Theoretiker zum Szenetipp werden konnte und heute bevorzugter Publikationsort selbsternannter
Medienphilosophen
ist, greifen bei ihren Performances scheinbar paradox auf Traditionen des Wiener Aktionismus zurück, um den
Körper
in seiner Nacktheit und Verwundbarkeit gegen den vermeintlich sinnesfeindlichen Logos und das konkrete Bild gegen das abstrakte Wort auszuspielen. Anders als der Ausdruck
Medienkunst
nahelegen könnte, geht es beispielsweise in den Selbstverwundungs- und Exhibitionsveranstaltungen von Wally Export gar nicht so sehr um eine Reflexion auf den vermittelnden, Unmittelbarkeit gerade zerstörenden Charakter der neuen Medien, sondern darum, solch universale Vermittlung, die von den einschlägigen Theorielieferanten als
Simulation, Hyperrealität
oder
Dromokratie
diffamiert wird, rückgängig zu machen und das
Medium
in einer Art postmoderner Eucharistie in einen Ort der Wiederauferstehung jenes Leibes zu verwandeln, der doch durch die Vermittlungsleistung des Mediums selbst exorziert worden sein soll. Analyse, Kritik, Destruktion, Sarkasmus, all das, was die dadaistischen Performances in Anschlag brachten, um die verlogene Harmonie und die schal gewordenen Versöhnungsversprechen bürgerlicher Kunst zu attackieren, spielt in den Performances postmoderner
Medienkünstler
allenfalls eine Nebenrolle. Stattdessen geht es dort meist reichlich ernst und bedeutungsschwanger zu. Ist es ihnen doch nicht darum zu tun, dem Publikum zwecks schockhafter Bewusstwerdung ins Gesicht zu schlagen, sondern es vielmehr einzubinden in ein neues Ritual, das die als automatisiert empfundenen Rituale des Alltags aufheben soll im symbolischen Blutopfer. Das Beharren auf der Medialität als eigenständigem Moment des Zeichens, auf dessen Körperlichkeit und Materialität, das den vermeintlich bewusstlosen Glauben an Sinn und Logos erschüttern soll, schlägt dabei um in die Verherrlichung des Mediums als
Körper,
als irreduzible Substantialität, der gegenüber jeder
Sinn
stets nur parasitär sein könne. Aus diesem regressiven Impuls der Feier des Performativen, die die Konversion des bürgerlichen Theaters zum vorbürgerlichen Kultus propagiert, erklärt sich die bedenkenlose Bezugnahme der
Medienkunst
auf faschistoide Opferriten, aber auch ihre Allianz mit einem überholt geglaubten
Feminismus,
der, wie es etwa bei Wally Export geschieht, Weiblichkeit wieder ganz unmittelbar unter Bezugnahme auf den als
Wunde
vorgestellten weiblichen Körper bestimmt. Wie die politische Öffentlichkeit sich den Apologeten der
Kultur des Performativen
in einen chaotischen Kampfplatz taktischer Interventionen verwandelt, die keinem universalen Begriff von Wahrheit und Freiheit mehr verpflichtet sind, so verwandelt sich ihnen die Kunst zurück in einen Ort rituell ausagierter Selbstentäußerung, der Kontemplation, Distanznahme, Kritik und ästhetische Urteilskraft nicht gerecht werden können, weil jeder Betrachter a priori immer nur als Teilnehmer eines ästhetischen Kultus in den Blick kommt, nicht als vernunftbegabtes und urteilsfähiges Individuum. Mit der Etablierung von Performativität als politischer und ästhetischer Leitideologie wird so die schlechte Aufhebung der Grenze von Kunst und Politik besiegelt, die den Exponenten der ästhetischen Avantgarden als Schritt zur befreiten Menschheit vorschwebte. In den politischen und ästhetischen Verfallsformen der Postmoderne bewahrheitet sich so auf traurige Weise eine Befürchtung, die Adorno im März 1936 im Briefwechsel gegenüber Walter Benjamin geäußert hat, der wegen seines schon in den 30er Jahren mitunter naiv anmutenden Optimismus gegenüber dem emanzipatorischen Potenzial der damals jungen Massenkünste unfreiwillig zum Stichwortgeber postmoderner Medientheoretiker werden konnte. in Rekurs auf die von Benjamin in seinem Kunstwerk-Essay ausgesprochene Hoffnung, die modernen Massenkünste mit ihrem Primat des Sinnlichen, Taktilen und Gestischen vermöchten die Aura als ideologischen Schein ästhetischer Autonomie zu liquidieren und die Kunstwerke endlich dem dispersen Massenpublikum zugänglich zu machen, statt es in Ehrfurcht vor ihnen erstarren zu lassen, erinnert Adorno daran, dass in der Aura der Kunstwerke nicht nur ein ideologisches Moment, sondern auch der emphatische Wahrheitsanspruch von Kunst beschlossen liege. In Benjamins Emphase der Destruktion, die das auratische Moment ästhetischer Erfahrung als Relikt einer überholten bürgerlichen Kunstideologie zugunsten der Durchsetzung einer avantgardistischen Massenkunst beseitigen möchte, erkennt Adorno
einen sehr sublimierten Rest gewisser prächtischer Motive. Sie haben den Begriff des Kunstwerks als Gebilde vom Symbol der Theologie so gut wie vom magischen Tabu abgeschieden. Es ist mir nun bedenklich, dass Sie jetzt den Begriff der magischen Aura auf das autonome Kunstwerk umstandslos übertragen und dieses in blanker Weise der gegenrevolutionären Funktion zuweisen. Es scheint mir aber, dass die Mitte des autonomen Kunstwerks nicht selber auf die mythische Seite gehört, sondern in sich dialektisch ist, dass sie in sich das Magische verschränkt mit dem Zeichen der Freiheit.
Indem Benjamin im bürgerlichen Begriff der Kunstautonomie nichts als eine Fortschreibung der Verfilzung von Kunst und Kultus erblicke, unterschlage er das Moment von
Freiheit,
das gerade im auratischen Kunstwerk, in dem es dessen Autonomie und Unverfügbarkeit sinnlich erfahrbar mache, über den Kultus hinausweist. In einem späteren Brief, worin er sich mit Benjamins Baudelaire-Essay befasst, in dem der Begriff der Aura bereits wesentlich differenzierter gefasst wird, präzisiert Adorno diesen Gedanken. Hier rekurriert er auf Benjamins Formulierung, die
Aura einer Erscheinung erfahren,
heiße,
sie mit dem Vermögen belehnen, den Blick aufzuschlagen,
und kommentiert dies mit den Worten,
von früheren Formulierungen unterscheidet sich diese durch den Begriff des Belehnens. Ist er nicht ein Hinweis auf jenes Moment, das ich der Konstruktion der Phantasmagorie zugrunde gelegt habe, nämlich das Moment der menschlichen Arbeit? Ist nicht die Aura allemal die Spur des vergessenen Menschlichen am Ding und hängt sie nicht durch eben diese Art des Vergessens mit dem zusammen, was sie Erfahrung nennen? Man möchte beinahe so weit gehen, den Erfahrungsgrund, der den idealistischen Spekulationen zugrunde liegt, in der Bemühung zu sehen, diese Spur, und zwar eben an den fremd gewordenen Dingen, festzuhalten.
Fungiert das Kunstwerk im Kultus noch als unmittelbare Artikulationsform des Göttlichen, Unbefragbaren, dem die Menschen sich blind zu unterwerfen haben, wird das auratische Kunstwerk gerade in seiner fremden Dinghaftigkeit und Inkommensurabilität zum Träger des
vergessenen Menschlichen,
der Spur menschlicher Tätigkeit, die sich in ihm als Fremdes, Unbekanntes den Menschen gegenüberstellt und in solcher Opazität der Fremdheit zum Ausdruck verhilft, in der die Menschen sich selbst gegenüber leben. Der Schein seiner Autonomie reflektiert negativ die Wirklichkeit ihrer Unfreiheit. Statthaben kann eine solche auratische Erfahrung, verstanden als Möglichkeit zur Reflexion des Individuums auf sich selbst als Fremdgewordenes, indessen nur unter den Bedingungen distanzierter Anschauung und entwickelter ästhetischer Urteilskraft, wie sie im Verhältnis zwischen Betrachter und Werk, Bühne und Publikum angelegt sind. Werden diese auf ihrer eigenen Grundlage aufgehoben, wie Benjamins postmoderne Adepten es unter Ausbeutung seiner Thesen propagieren, die doch auf ihren Zeitkern hin zu befragen wären, so regrediert die daraus entstehende Massenkunst selbst zur spätmodernen Form des Kults, statt dessen Zwangscharakter aufzuheben. Aus dieser Befürchtung heraus macht Adorno gegenüber Benjamin den Begriff der Aura als Chiffre bürgerlicher Kunstautonomie geltend. Indem er an Benjamins Optimismus gegenüber dem emanzipatorischen Gehalt antiauratischer Kunstformen das Fortleben
prächtischer Motive
kritisiert, benennt er überdies, was heute vollends unverkennbar geworden ist, die bewusstlose Allianz zwischen
linken
und
rechten
Spielarten massenkultureller Mobilisierung. Unter dem Vorzeichen diverser
Politiken
und
Kulturen des Performativen
lebt sich diese Allianz inzwischen ganz offen aus. Die Aura dagegen zielt auf jene Sphäre, die Adorno im gesellschaftlichen Leben oft auch mit Begriffen wie Takt oder Höflichkeit bezeichnet. Auf die feinen Distanzen, die den Umgang zwischen Menschen und Kunstwerken regeln und gerade durch die Fremdheit, die sie ins Bewusstsein rufen, verhindern, dass die Fremdheit total wird. Gehen 2 Stunden Sachzwang FM zu Ende. Heute zum Thema Gemeinschaft der Empörten. Als erstes haben wir einen Vortrag von Magnus Klaue gehört in der ersten Stunde. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Über die Medienlieblinge Occupy und andere Wutbürger. Und dann in der letzten Stunde einen Text von Magnus Klaue.
Performative Mobilmachung. Über die Verschmelzung von Politik und Kunst im ästhetischen Ereignis.
Da wurde ja insbesondere dann auf die postmoderne Verhunzung der Sprachphilosophie eingegangen. Und mal das bemerkenswerte Altern des Dadaismus thematisiert. Und damit verabschiedet sich auch schon Sachzwang FM. Am Mikrofon war Dr. Indoktrinator. Bis zum nächsten Mal, wenn der ideologische Staubsauger wieder saugt.